Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Abend.
Aufregung in Stockholm. Die schwedische Hauptstadt entgeht offenbar nur knapp einem Terroranschlag mit vielen Opfern. Wahlen im Kosovo. Zum ersten Mal seit der Unabhängigkeit haben 1,6 Millionen Stimmberechtigte ein neues Parlament gewählt. Trampromieren mit Pannen. Sowohl die neue Tramlinie in Bern wie auch die Zürcher Glattalbahn nehmen ihren Betrieb nicht ganz störungsfrei auf. Das Wetter in der Nacht gebietsweise etwas Schnee, morgen wird es zeitweise sonnig bei 0 Grad. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher, jetzt gibst du jetzt Nachrichten mit Philipp Bürkler.
Die schwedische Hauptstadt Stockholm ist einem verheerenden Bombenanschlag offenbar nur knapp entgangen. In der Innenstadt explodierte gestern zuerst eine Autobombe, anschließend sprengte sich ein Mann selbst in die Luft. Schwedischen Medien zufolge hatte der Mann 6 Rohrbomben bei sich, von denen aber nur eine explodierte. Sein Rucksack sei mit Nägeln und explosivem Material gefüllt gewesen. Die schwedische Regierung stufte die Tat als ernsten Terroranschlag ein. Die Behörden vermuten, dass der Mann auf eigene Faust handelte. Nach dem Terroranschlag in der schwedischen Hauptstadt Stockholm sieht Deutschland keinen Grund, die Sicherheitsstufe zu erhöhen. Das hat das deutsche Innenministerium mitgeteilt. Deutschland hatte vor knapp einem Monat die Bundespolizei angewiesen, insbesondere Flughäfen und Bahnhöfe verstärkt zu überwachen. Innenminister de Maizière sprach erst damals von Hinweisen, wonach die Terrororganisation Al-Qaida Anschläge in den USA, in Europa und auch in Deutschland plane. Im Süden Darfurs ist bei Kämpfen zwischen Anhängern der sudanesischen Befreiungsarmee und Regierungstruppen mindestens ein Mensch getötet worden. Regierungssoldaten hätten gestern nach Auseinandersetzungen ein Dorf angegriffen, teilte ein Sprecher der internationalen Mission von UNO und Afrikanischer Union mit. Insgesamt habe es am Wochenende mindestens einen Toten und 16 Verletzte gegeben. Zudem seien 250 Einwohner des angegriffenen Dorfes vertrieben und die Gebäude in Brand gesetzt worden. Im Kosovo ist ein neues Parlament gewählt worden, zum ersten Mal, seit sich die frühere serbische Provinz vor bald 3 Jahren für unabhängig erklärt hatte. 1,6 Millionen Stimmberechtigte waren aufgerufen, über die neue Volksvertretung zu entscheiden, unter ihnen 120.000 Serben. Diese waren jedoch von der serbischen Regierung aufgerufen worden, die Wahlen im Kosovo zu boykottieren. Trotz der Spannungen zwischen der albanischen Bevölkerungsmehrheit und der serbischen Minderheit sei der Urnengang ohne Zwischenfälle verlaufen, teilte die staatliche Wahlkommission in Pristina mit. Ergebnisse seien frühestens morgen Montag zu erwarten. In einem Gefängnis im Norden Chiles sind nach Medienberichten etwa 500 Häftlinge in einen Hungerstreik getreten. Aus Solidarität mit den Insassen im Gefängnis San Miguel im Süden der Hauptstadt Santiago. Dort waren letzte Woche bei einem Großbrand über 80 Gefangene ums Leben gekommen. Außerdem sei der Hungerstreik ein Protest gegen die überfüllten chilenischen Gefängnisse. Der oberste Gerichtshof bezeichnete die Zustände in den Gefängnissen als Zeitbombe, Präsident Spinera als menschenunwürdig. In den Städten Bern und Zürich sind am Morgen neue Tramlinien in Betrieb genommen worden. Nicht ganz ohne Zwischenfälle. In Bern legte ein Stromausfall das Tramnetz im Osten der Stadt lahm. Nach Angaben von Bernmobil kam es zu einer Netzüberlastung, nachdem so viele Trams wie noch nie unterwegs waren und alle die Heizung eingeschaltet hatten. In Zürich war die Erstfahrt der neuen Glattalbahn früher zu Ende als geplant. Ein Autofahrer verursachte einen Selbstunfall und blockierte mit seinem Fahrzeug die Gleise, wie die Bahnbetreiber melden.
Info 3 Abend. Die Themen.
Wir berichten hier gleich über den Anschlag in Stockholm, der die Menschen bei ihren Weihnachtseinkäufen schockiert hat. Über die italienischen Journalisten, die je nach Thema, das sie recherchieren, gefährlich leben. Und dann...
So, und jetzt gibt es noch ein Betthupferl.
Und Erwachsene ebenso.
Das berühmte Gummibärchen hat vor 90 Jahren seinen Siegeszug über die Welt in Angriff genommen.
Jetzt das Wetter im Norden und Osten, bis morgen Vormittag etwas Schnee, tagsüber immer freundlicher. Im Westen teils und im Süden meist sonnig. Temperatur im Norden um 0, im Süden 8 Grad. Verkehrsinfo DRS von 17.05 Uhr in Graubünden auf der A13 in Richtung Sargans. Stockender Verkehr wegen Verkehrsüberlastung zwischen Zitzers und Maienfeld.
Info 3 Abend.
In Schweden ist die vorweihnachtlich friedliche Stimmung empfindlich gestört worden. Mitten in der Stockholmer Innenstadt sprengte sich gestern gegen Abend ein junger Mann irakischer Abstammung in die Luft. Und was den Menschen heute vor allem zu schaffen macht, das Attentat hätte weit schlimmere Folgen haben können. Aus Stockholm DRS Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann.
Die Geschäfte hatten soeben geschlossen. Auf der wichtigsten Einkaufsstraße der schwedischen Hauptstadt, der Drottninggatan, befanden sich aber immer noch viele tausend Menschen. Plötzlich waren kurz nacheinander zwei Explosionen in einem parkierten Auto zu hören. Wenige Minuten später gab es nochmal eine Explosion, etwa 100 Meter entfernt. Diesmal war es ein Sprengsatz, der ein Mann auf sich trug und der dabei ums Leben kam. Die Tat erschreckt das vorweihnachtlich eingestimmte Schweden, auch wenn man diesmal noch einmal Glück gehabt hat. Denn bis auf zwei leicht verletzte Passanten und den toten Selbstmordattentäter sind keine Opfer zu beklagen. Und doch hätte das Attentat weit schlimmere Konsequenzen haben können, denn die Aktion war geplant. Der 29 Jahre alte Mann, der mit seinen Eltern als 10-Jähriger aus dem Irak nach Schweden geflüchtet war, bekannte sich schon seit Monaten auf seiner Facebook-Seite im Internet zum sogenannten Heiligen Krieg. In einem Schreiben, das er gestern Nachmittag kurz vor den Explosionen an die Nachrichtenagentur TT gesandt hatte, bekannte er sich zum Attentat und kündigte den Tod vieler Schwedinnen und Schweden an. Auf seinem Körper trug er mindestens 6 Sprengsätze, von denen aber offenbar nur einer detonierte. Zudem hatte er in einem Rucksack eine selbstgebastelte Splitterbombe mit dabei, die aber ebenfalls nicht detonierte. Im schlimmsten Fall hätte der Attentäter also viele Menschen auf der belebten Einkaufsstraße mit in den Tod ziehen können. In einer ersten Reaktion verurteilte der schwedische Regierungschef Fredrik Reinfeldt heute die Tat, warnte aber auch vor vorschnellen Reaktionen. Wir kennen noch nicht alle Hintergründe. Deshalb muss ich um Geduld bitten, wenn es darum geht, die richtigen Antworten auf diese Tat zu geben, sagte Reinfeldt. Die schwedische Regierung befürchtet, dass dieses erste Selbstmordattentat den gesellschaftlichen Frieden im Land in Frage stellen könnte. Denn kein anderes Land in Europa und Nordamerika hat so viele Kriegsflüchtlinge aus dem Nahen Osten aufgenommen wie Schweden. Seit diesem Herbst ist mit den Schwedendemokraten zudem eine anti-islamistische Gruppierung im Parlament vertreten.
Info 3 Abend.
Nicht nur in Russland leben Journalisten gefährlich. Auch in unserer direkten Nachbarschaft in Italien müssen Medienschaffende, die kein Blatt vor den Mund nehmen und in heiklen Angelegenheiten recherchieren, damit rechnen, bedroht, zusammengeschlagen oder im schlimmsten Fall gar ermordet zu werden. In keinem anderen EU-Land werden Journalisten so stark bedroht wie in Italien. Aus Rom Massimo Agostinis.
In den vergangenen 20 Monaten haben 54 Journalisten und 24 Redaktionen in Italien Drohungen verschiedenster Art erhalten. Drohbriefe, manchmal versehen mit leeren Patronen oder einem abgeschnittenen Ziegenkopf, Brandanschläge auf Autos, Zerstörungen am Haus oder physische Gewalt. In diesen Fällen sind die Täter meist Mafiosi. Sie wollen verhindern, dass weiter über sie berichtet wird. Einer der betroffenen Journalisten ist der 39-jährige Lirio Abate, Recherchierjournalist beim Wochenmagazin L'Espresso, einem Magazin vergleichbar mit dem Spiegel in Deutschland.
Il mio nome ripercorre in molte intercettazioni ambientali che fanno gli investigatori sulla mafia.
Mein Name fiel häufig bei abgehörten Telefongesprächen zwischen Mafiosi auf Sizilien. Das war vor 3 Jahren. Damals habe ich mit einem Kollegen ein Buch herausgegeben über den kurz zuvor verhafteten Mafiaboss Provenzano. Wegen früherer Morddrohungen hatte ich schon Polizeischutz. Dank diesem lebe ich vermutlich noch, denn meine Bewacher fanden eines Tages eine Bombe unter meinem Auto. Lirio Abate lebt seit 3 Jahren unter ständigem Begleitschutz, gleich wie 9 weitere italienische Journalisten. Der Espresso-Journalist sagt, besonders viel Gewalt und Drohungen seien seine Kollegen in Kalabrien ausgesetzt. Dort ist die Hochburg der mächtigsten italienischen Mafia, der 'Ndrangheta. Das ist die Gewalt der Mafien. Es gibt aber auch die politisch motivierte. Zurzeit geht diese von links aus, gegen Zeitungen im rechten Spektrum. Ein anderes uritalienisches Phänomen betrifft die klagefreudige Wirtschaft. Allein gegen das investigative Wochenmagazin Report bei der staatlichen RAI sind Entschädigungsklagen in der Höhe von 251 Millionen Euro hängig. Weitere 150 Millionen Euro wollen Firmen, aber auch Politiker, darunter der jetzige Senatspräsident Schifani oder Ministerpräsident Silvio Berlusconi von Zeitungen, die kritisch über sie berichtet haben. Bei all diesen Übergriffen auf Journalistinnen und Journalisten sagt Alberto Spampinato, Präsident des neu gegründeten Observatoriums für bedrohte Medienschaffende, gehe es immer um eines: verhindern, dass berichtet werde. Ein bedrohter Journalist überlegt sich zwei- oder dreimal, ob er überhaupt noch einen Artikel über üble Machenschaften schreibt. Besonders jene Journalisten, die von ihrer Redaktion nicht gestützt werden. Spampinato, dessen Bruder Journalist war und der vor bald 30 Jahren von der Mafia erschossen wurde, sagt, die Zahl der festgestellten Übergriffe nehme zu, weil die Medienschaffenden dank des Observatoriums endlich eine Meldestelle hätten. Und zweitens, weil die Mafien immer mächtiger, immer dreister und immer mehr Politiker korrumpiert seien.
Info 3 Abend.
Sie sind bekannt wie bunte Hunde, die farbigen Gummibärchen. Generationen sind damit groß geworden. Die Haribo-Bärchen haben alle Geschmacksmoden der letzten Jahrzehnte überdauert. Wie bei Coca-Cola ist die Rezeptur das große Geheimnis des Bonner Familienunternehmens, das morgen sein 90-jähriges Bestehen feiert. Wolfgang Zimmer über die Erfolgsstory von Haribo.
Die Anfänge waren bescheiden, erinnerte sich der ebenfalls auf den Namen Hans getaufte Sohn in einem seiner seltenen Fernsehinterviews.
Mein Vater kochte morgens die Süßigkeiten, meine Mutter wickelte sie ein und am Nachmittag fuhr mein Vater die Ware mit dem Fahrrad in Geschäfte aus und verkaufte sie dort.
Am 13. Dezember 1920 lässt Hans Riegel Senior die Firma Haribo ins Handelsregister eintragen. Die sechs Buchstaben sind die Abkürzung von Hans Riegel Bonn. Schon zwei Jahre später wird der Grundstein gelegt für den späteren internationalen Erfolg der Firma. Sie bringt den Tanzbären auf den Markt, eine Bärenfigur aus Fruchtgummi. Das erste Gummibärchen erblickt das Licht der Welt. Als in den 50er Jahren der Teddybär aus Amerika auch in Deutschland berühmt wird, wird der Tanzbär umbenannt und heißt schließlich Goldbär.
Das war der Durchbruch.
Weiß Firmensprecher Marco Alfter, der auch noch die ersten Reklamefilme in der Archivschublade hat. Seit den 60er Jahren hat sich am Slogan der Firma kaum etwas geändert.
So, und jetzt gibt es noch ein Betthupferl.
Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso.
Als die ersten Werbespots in den Schwarz-Weiß-Fernsehern gezeigt werden, hat die von Hans Riegel gegründete Firma bereits weit mehr als 1000 Mitarbeiter. Längst haben seine Söhne Hans und Paul das Ruder übernommen. Hans Riegel Junior ist heute mit 88 Jahren immer noch uneingeschränkter Chef des Familienunternehmens. Ohne ihn läuft gar nichts. Kein Produkt verlässt die Firma, das er nicht persönlich probiert und abgenickt hat. Aber auch dem gewieften Haribo-Chef unterlaufen Fehler. Beispielsweise als vor Jahren zur Vorweihnachtszeit die heilige Familie samt Ochs und Esel als Fruchtgummi auf den Markt geworfen wurde. Das gab prompt Ärger mit der katholischen Kirche, erinnert sich Firmensprecher Marco Alfter.
Er hat uns geschrieben, das wäre nicht gut, dass man die heilige Familie jetzt essen oder naschen könnte. Für das Weihnachtsjahr haben wir es dann nicht mehr aus dem Handel zurückgenommen, aber wir haben das Produkt dann ein Jahr später nicht mehr auf den Markt gebracht. Das ist natürlich auch durch die Medien gegangen, die heilige Familie zum Naschen. Wir haben es aber dann auch eingesehen und haben es wieder vom Markt genommen.
Der Rest der Produktpalette hat die Welt erobert. In den 80er Jahren erstürmt der Goldbär den amerikanischen Markt und wird dort unter den Fruchtgummis die Nummer 1. Lakritz und Gummibärchen aus Bonn werden mittlerweile in 170 Ländern der Erde verkauft. Längst wird nicht mehr nur in Bonn produziert. 6000 Mitarbeiter beschäftigt Hans Riegel weltweit.
Das war das Betthupferl von Info 3. Auch wir machen gerne froh. Morgen wieder um 12 oder im Netz unter drs.ch. Redaktion und am Mikrofon Daniel Hubacher.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.